Respekt, der Podcast vom LSVD.
Hallo und herzlich willkommen wieder im Respekt-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich wieder einen Gast zu Besuch habe und wir werden heute über die anhaltende Unsichtbarkeit von Interpersonen reden, in der Community, aber auch in der Gesamtgesellschaft und was sich vielleicht auch getan hat, wenigstens politisch in den letzten Jahren. Und dazu darf ich Charlotte begrüßen. Herzlich willkommen im Podcast. Stell dich doch gerne nochmal vor. In welcher Funktion bist du heute hier? Welche Pronomen nutzt du? Und schön, dass du da bist.
Hallo Kerstin, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier mit dabei sein kann und ein bisschen was über Intergeschlechtlichkeit erzählen kann. Ich bin Charlotte, bin vorsitzende Person von Intergeschlechtliche Menschen e.V., verwende die Pronomen sie, also die weiblichen Pronomen, und möchte aber eher nicht so gerne als Frau angesprochen werden, sondern wenn man mir eine E-Mail schreibt, kann man gerne einfach schreiben. Guten Tag, Charlotte.
Nochmal herzlich willkommen. Ich möchte mit dir nochmal beginnen mit den Begriffen, die aktuell in der intergeschlechtlichen Bewegung als Selbstbezeichnung genutzt werden. Ich habe auch das Gefühl, dass sich da international einiges unterscheidet, was zum Beispiel die Verwendung von Intersex betrifft, im deutschsprachigen Aktivismus, im englischsprachigen Aktivismus. Welche Selbstbezeichnungen nutzt ihr in eurer Arbeit und wie unterscheiden die sich von anderen, die vielleicht in der Vergangenheit genutzt wurden?
Wir verwenden in unserer Arbeit aktuell am häufigsten die beiden Bezeichnungen intergeschlechtlich bzw. intergeschlechtlich geboren und Varianten der Geschlechtsentwicklung. Intergeschlechtlich bzw. intergeschlechtlich geboren, das sind Menschen, die mit Geschlechtsmerkmalen zur Welt kommen, die sich eben nicht in diese zwei Kategorien männlich und weiblich eindeutig einklassifizieren lassen, sondern die eben mit Geschlechtsmerkmalen zur Welt kommen, die eventuell eine Mischung von männlich und weiblich sind oder etwas sehr Eigenes. Diese Menschen sind nicht krank, sondern das ist eben einfach eine ganz natürliche Variation, die bis zu 1,7% der Bevölkerung betreffen kann. Und auch diese Menschen haben natürlich ein Anrecht auf eine gute medizinische Versorgung und gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe. Wir verwenden außerdem den Begriff Varianten der Geschlechtsentwicklung, einfach weil sich dieser Begriff seit 2005 im medizinischen Diskurs mehr und mehr durchsetzt und eben auch viele Eltern gerade von medizinischer Seite gesagt bekommen, ja, ihr Kind hat eine Variante der Geschlechtsentwicklung. Und dann, ja, ist es natürlich auch ganz gut, wenn sie diesen Begriff googeln, dann eben auch Informationen dazu finden und eben nicht nur zu Intergeschlechtlichkeit, wo sie eben dann von MedizinerInnen eben diesen Begriff Intergeschlechtlichkeit nicht gesagt bekommen, sondern im medizinischen Diskurs immer nur Variante der Geschlechtsentwicklung verwendet wird. Zusätzlich zu diesen beiden Begriffen gibt es noch ganz viele andere Begriffe, unter anderem Variationen der Geschlechtsmerkmale. Auch das ist ein Begriff, der verwendet werden kann, weil er eben auch ein community-basierter Begriff ist, der auch einen menschenrechtlichen Hintergrund hat, nämlich dass es eine Vielzahl von Variationen der geschlechtlichen Ausstattung bei Körpern gibt und dass all diese Variationen, so wie sie sind, okay sind und alle angenommen werden sollten. Früher hat man auch noch den Begriff Intersexualität verwendet und auch Intergeschlechtliche Menschen e.V. hieß bis vor ein paar Jahren noch Intersexuelle Menschen e.V. Wir haben uns umbenannt und verwenden den Begriff Intersexualität in unserer Außenkommunikation nicht mehr, weil es sich einerseits bei Intersexualität um einen sehr alten medizinischen Begriff handelt und außerdem beim Sprechen über Intersexualität immer zu sehr vielen Missverständnissen kam. Bei Intergeschlechtlichkeit geht es nicht um die Sexualität, sondern um das Geschlecht. Und wenn wir immer von Intersexualität gesprochen haben, wurden wir dann ganz oft gefragt, Also seid ihr euch nicht sicher, ob ihr auf Männer oder auf Frauen steht. Und ja, auch intergeschlechtliche Menschen haben eine Sexualität, aber das steht natürlich bei unseren Anliegen nicht im Vordergrund, sondern bei uns geht es um Geschlecht. Und aus diesem Grund verwenden wir jetzt eben den Begriff Intergeschlechtlichkeit, einfach weil da von Anfang an klar ist, dass es um Geschlecht geht.
Ich glaube, was auch noch sehr wenig verbreitet ist, also insbesondere in der queeren Community, stellen sich Personen vielleicht auch als cis vor oder eben machen deutlich, was für eine Privilegierung oder Diskriminierung sie aufgrund von Sexualität mitbringen. Aber dass man irgendwie sich als cis-endo vorstellt, das erfahre ich irgendwie noch viel zu selten, meinem Gefühl nach. Endo als Gegenbegriff zu inter.
Ja, das sehe ich ähnlich. Dieses nicht darauf hinweisen, dass inter nicht der Gegensatz zu cis ist, sondern der Gegensatz zu endo, führt natürlich auch dazu, dass Interpersonen ja in Communities nicht immer richtig wahrgenommen werden oder teilweise auch unsichtbar gemacht werden oder dass es teilweise auch dazu kommt, dass Interpersonen von Community-Veranstaltungen ausgeschlossen werden. Insbesondere wenn diese Veranstaltungen sich an dieses berühmte Akronym FLINTER richten, weil dann ganz oft eben von VeranstalterInnen nicht beachtet wird, dass es durchaus auch intergeschlechtliche Männer gibt und ja, dann eben teilweise Intermännern Zugang zu Veranstaltungen verwehrt wird, weil sie eben nicht auf den ersten Blick in dieses FLINTER-Akronym reinpassen. Und genau, das sind eben so Sachen, wo wir als Community und auch wir als Interverein immer wieder auch Aufklärungsarbeit leisten müssen, wo natürlich, ich nenne das jetzt mal, der Rest der Community entsprechend auch noch sensibilisiert werden muss, dass es eben auch intergeschlechtliche Männer gibt, dass es intergeschlechtliche Frauen gibt, dass es intergeschlechtliche Interpersonen gibt. Einfach damit wir als Community ein gutes Auskommen miteinander haben und damit dann Interpersonen auch auf allen Community-Veranstaltungen sich willkommen fühlen und dass sie dann da natürlich auch hingehen und sich vielleicht auch trauen, sich dort zu outen.
Du hast gerade schon die Community angesprochen und sozusagen die politische Dimension, die auch hinter der Bewegung für mehr Rechte oder gleiche Rechte, genauer gesagt, für LSBTIQ steht. Wie wurde denn IMEF gegründet? Wie hat sich das in den historischen Diskurs vielleicht auch um Intergeschlechtlichkeit eingefügt? Was hat sich da, ich sage mal, in den letzten Jahrzehnten getan seit der Gründung? Und was hat auch dazu geführt, dass gesagt wurde, so, wir brauchen da jetzt eine Selbstvertretung für intergeschlechtliche Personen?
IMEF wurde im Jahr 2004 gegründet, als sich mehrere Mitglieder der damaligen Selbsthilfegruppe XY-Frauen zusammengefunden haben und sich eben dazu entschieden haben, einen Verein zu gründen. Das hatte damals tatsächlich eher einen praktischen Hintergrund, weil es um das Beantragen von Fördergeldern bei Krankenkassen ging. Aus diesem relativ praktischen Grund, nämlich diesem Fördergelder beantragen für Treffen und für Community-Veranstaltungen, hat sich dann nach und nach durch das Engagement von einzelnen Mitgliedern eben auch ein Kampf um Rechte entwickelt für mehr Selbstbestimmung, gegen uneingewilligte operative Maßnahmen an Kindern. All das kam dann so nach und nach dazu, weil eben die Mitglieder der Selbsthilfegruppen, die es auch heute noch gibt, wurden ja teilweise im Kleinkindalter ohne ihre Zustimmung operiert und anderen medizinischen Maßnahmen unterzogen. Und da ist es natürlich ihnen allen ein sehr persönliches Bedürfnis gewesen, dass eben das nicht mehr passiert in Zukunft, sondern dass es da entsprechende Gesetze gegen gibt, dass die Gesellschaft sich weiterentwickelt, dass die Gesellschaft erkennt und erstmal besser Bescheid weiß darüber, dass es überhaupt intergeschlechtliche Menschen gibt, dass diese Menschen ein Teil dieser Gesellschaft sind, dass diese Menschen ein Teil dieser Gesellschaft waren und dass diese Menschen ein Teil dieser Gesellschaft sein werden. Und genau dafür gibt es IMEF. Genau dafür setzen wir uns ein. Wir setzen uns dafür ein, dass alle intergeschlechtlichen Menschen einen Platz in dieser Gesellschaft haben, dass Diskriminierungen abgebaut werden, dass gesetzliche Veränderungen herbeigeführt werden, dass es Community-Veranstaltungen gibt, dass sich der Zugang zu medizinischen Leistungen verbessert und dass eben intergeschlechtliche Menschen ein ruhiges und angenehmes Leben in Deutschland führen können. Und es hört sich jetzt ziemlich pathetisch an, wenn ich das sage, aber dieses ruhige und angenehme Leben in Deutschland, das ist tatsächlich ein Ziel, das verbindet uns irgendwie alle. Wir alle wollen ein angenehmes Leben führen können. Wir alle wollen ein Leben führen können, bei dem wir nicht ausgegrenzt werden, bei dem wir nicht komisch angeguckt werden, wenn wir zu einem Arzt gehen und dort eine uns zustehende Leistung einfordern. Wir alle möchten unseren NachbarInnen sagen können, wer wir sind. Wir alle möchten so leben, wie wir uns das selber vorstellen und nicht so, wie die Gesellschaft das gerne von uns hätte. Und genau dafür setzen wir uns ein, dass eben dieses ruhige, entspannte Leben in Deutschland möglich wird. In der Vergangenheit haben wir durch unser politisches Engagement und natürlich nicht nur wir, sondern auch andere Interorganisationen in Deutschland und auch andere Initiativen erreicht, dass es unter anderem seit 2 Jahren ein Gesetz zum Schutz von Kindern mit Varianten der Geschlechtsentwicklung gibt, durch das eben Operationen und andere geschlechtsnormierende Maßnahmen im Kleinkindalter verboten sind beziehungsweise eben nicht einfach durchgeführt werden können, sondern Operationen und andere geschlechtsnormierende Maßnahmen bei Kleinkindern mit einer Variante der Geschlechtsentwicklung nur dann durchgeführt werden können, wenn dies durch einen Gerichtsbeschluss erlaubt ist und dem Wohl des Kindes am besten entspricht. Und das war ein ziemlicher Meilenstein in Deutschland, weil es tatsächlich in Europa bisher noch nicht viele solcher Gesetze zum Schutz von Interkindern gibt, sondern es erst einige wenige gibt. Und dieses Anliegen eben für besseren Kinderschutz und für mehr Akzeptanz und für ein Aufwachsen von Interkindern, so wie sie sind, das wurde durch dieses Gesetz tatsächlich teilweise erreicht. Und ich denke, da können wir durchaus auch stolz drauf sein, dass wir so ein Gesetz in Deutschland haben und dass es aktuell in Kraft ist, auch wenn es natürlich da viele Kritikpunkte dran gibt.
Was genau muss ich denn an dem bestehenden Gesetz, was ja einen zentralen politischen Erfolg darstellt, noch aus eurer Sicht, aus der Sicht der Community noch verbessern?
Also zum einen ist es bei dem Gesetz so, dass es explizit nur Kinder schützt, bei denen eine Variante der Geschlechtsentwicklung diagnostiziert wurde. Eben dieser Begriff wurde auf einer Konsensuskonferenz festgelegt und da wurde beschlossen, was eben alles eine Variante der Geschlechtsentwicklung ist und was eben nicht. Und das heißt eben einfach, dass einige Formen von Intergeschlechtlichkeit keine Variante der Geschlechtsentwicklung sind und somit auch nicht unter diesen Schutzrahmen des Gesetzes fallen, sondern dass eben solche Kinder weiterhin operiert werden können. Und das betrifft eben bestimmte Formen von Hypospadien, aber auch andere Formen von Intergeschlechtlichkeit. Genau, dafür haben wir uns auch bei der Verabschiedung des Gesetzes stark gemacht, ist nämlich, dass eben einfach der Schutzrahmen des Gesetzes ausgeweitet wird und tatsächlich einfach alle Operationen an Genitalien von Kindern umfasst, die medizinisch nicht notwendig sind, sondern nur aus kosmetischen Gründen erfolgen. Ein weiterer Bestandteil, der aus unserer Sicht fehlt, ist eben ein Zentralregister, in dem die Akten der Operationen und Behandlungen rechtssicher verwahrt werden. Weil es ist leider nach wie vor so, dass intergeschlechtlichen Personen, auch wenn die wissen, dass sie operiert wurden oder dass sie behandelt wurden, unter fadenscheinigen Gründen der Zugang zu ihren medizinischen Akten verwehrt wird, sei es der berühmte Wasserschaden oder mittlerweile der Festplattencrash, bei dem dann einfach kein Zugang mehr zu den Patientenakten möglich ist. Und da haben wir eben auch im Gesetzgebungsprozess gefordert, dass es ein Zentralregister geben muss, in dem alle Operationen und Behandlungen an den Genitalien von Kindern ja gespeichert werden, so dass eben Betroffene einen einfacheren Zugang zu ihren Akten bekommen und eben nicht erst noch die Krankenhäuser abtelefonieren müssen, in denen sie vielleicht behandelt wurden. Weil gerade bei intergeschlechtlichen Kindern kann es dazu kommen, dass quasi sie in einem Krankenhaus auf die Welt gekommen sind, aber dann relativ zeitnah nach der Geburt in ein anderes Krankenhaus verlegt werden mit ihren Eltern, weil in ihrem Geburtskrankenhaus gewisse Diagnostikprozesse nicht durchgeführt werden können oder so. Und genau, dann werden eben diese Kinder mit ihren Eltern zusammen in ein anderes Krankenhaus verlegt. Und ja, das sind alles so Sachen, da muss man sich dann genau dran erinnern, in welchem Krankenhaus das war, wo genau man hingekommen ist, um dann an irgendwelche Akten zu kommen. Und das sind einfach Prozesse, die sind gerade, wenn man sich dann im Alter von 20 Jahren darum kümmern möchte, mal an seine Patientenakten zu kommen, da muss man sich irgendwie dann an sehr viele Sachen erinnern, an die man sich nicht erinnern kann. Da muss man dann seine Eltern fragen, die können sich vielleicht auch nicht mehr daran erinnern, was jetzt vor 20 Jahren wann genau passiert ist, sondern haben nur so eine ungefähre Vorstellung. Und eben um diesen Prozess abzukürzen und um tatsächlich auch es nachvollziehbarer zu machen, haben wir eben so ein zentrales Register gefordert.
Ist das gerade der Hauptteil eurer politischen Arbeit, sozusagen das Gesetz, was schon jetzt gilt, aktiv zu verbessern und auszuweiten mit dem Geltungsbereich? Oder was beschäftigt euch noch gerade in eurer Arbeit?
Das ist natürlich nur ein Bereich unserer aktuellen politischen Arbeit. Wir setzen uns darüber hinaus natürlich auch dafür ein, dass es ein Selbstbestimmungsgesetz in Deutschland gibt und dass eben eine Personenstandsänderung ohne Nachweise durch einen reinen Verwaltungsakt beim Standesamt möglich wird. Einfach weil es für uns aus menschenrechtlicher Perspektive ein Unding ist, dass man sich für seinen Personenstand erst wieder Bescheinigungen bei ÄrztInnen holen muss, wenn man über den Paragraphen 45b gehen möchte. Das kann teilweise auch zu Retraumatisierungen führen, deshalb haben wir das auch bereits bei der Verabschiedung des neuen Personenstandsgesetzes entsprechend abgelehnt und uns dafür eingesetzt, dass die derzeitig gültige Regelung auch ohne medizinische Atteste möglich ist. Das wurde leider so nicht umgesetzt und aus diesem Grund setzen wir uns jetzt dafür ein, dass eben das Selbstbestimmungsgesetz kommt, auch wenn im aktuellen Entwurf das natürlich eine Verschlechterung der Rechtssituation für Interpersonen.
Ein kleiner Kommentar aus dem Off. Als wir die Folge aufgenommen haben, war der ReferentInnenentwurf veröffentlicht. Darin war die Regelung vorgeschrieben, dass man eine dreimonatige Wartefrist hat, wenn man seinen Geschlechtseintrag auf dem Standesamt ändern will. Im Kabinettsentwurf hat sich allerdings nur wenig geändert. Es wurde kaum auf die von den zivilgesellschaftlichen Organisationen formulierte Kritik eingegangen und es ist der aktuelle Stand so, dass aus dieser dreimonatigen Wartefrist eine Frist wurde, mit der man 3 Monate vor einer Personenstandsänderung diese beim Standesamt anmelden muss. Also die Kritik ist immer noch aktuell.
Wäre, weil wenn man aktuell seinen Personenstand nach 45b ändert, dann tritt es sofort in Kraft und nach dem Entwurf fürs Selbstbestimmungsgesetz hat man eine 3-monatige Wartefrist. Das finden wir sehr bedauerlich. Wir sind auch der Meinung, dass es eben diese 3-monatige Wartefrist nicht braucht, weil diejenigen Leute, die sich Gedanken darüber gemacht haben, dass sie diesen Stress einer Personenstandsänderung und einer Vornamensänderung machen wollen, die haben sich da nicht erst seit gestern Gedanken drüber gemacht, sondern die denken da in der Regel schon mehrere Jahre drüber nach und deshalb wissen die da gut Bescheid drüber. Deshalb braucht es da keine Wartefrist, es kann direkt in Kraft treten. Weil warum soll ich da noch warten müssen, bis das in Kraft tritt, wenn ich das selber seit 3 Jahren weiß, wie ich mich fühle und welchen Personenstand ich haben möchte? Und außerdem darf man dabei ja dann auch nicht vergessen, dass diese Personenstandsänderung teilweise eben auch von Eltern in Vertretung für ihr Kind durchgeführt wird, gerade bei Interkindern, sich in der Kindheit des Kindes herausstellt, okay, das Kind hat eine Variante der Geschlechtsentwicklung und dann wollen die Eltern dem Kind ermöglichen, dass es später selber entscheidet, welchen Personenstand es haben möchte und welche Geschlechtsidentität es haben möchte. Warum sollen denn da Eltern, die eben in Vertretung für ihr Kind eine Personenstandsänderung auf divers oder nicht eingetragen durchführen wollen, wieso sollen die denn da 3 Monate warten, bis das wirksam wird, wenn sie das sowieso nur in Vertretung für ihr Kind machen? Und genau deshalb sind wir halt der Meinung, dass diese 3-monatige Wartefrist weg muss. Ja, sie stellt auf einer gewissen Ebene wieder eine zusätzliche Hürde dar, die bei der jetzigen Fassung des Paragraphen 45b so nicht da ist. Das heißt, es ist eine Verschlechterung für Interpersonen und deshalb lehnen wir das ab. Außerdem sind wir natürlich noch an anderen Stellen politisch aktiv und setzen uns unter anderem dafür ein, dass sich die medizinische Versorgung von Interpersonen verbessert. Wir sind da aktuell in der Endphase von 2 medizinischen Projekten beteiligt. Und das eine Projekt ist ein Projekt, das eben sich um PatientInnenaufklärung bemüht und das andere Projekt bemüht sich um die Versorgung von intergeschlechtlichen Personen in ihrer Lebenszeit. Außerdem sind wir gerade noch an der Neufassung der Behandlungsleitlinien beteiligt. Die sollen dann demnächst mal veröffentlicht werden. Die sind wesentlich umfassender als die bisherigen Behandlungsleitlinien und auch wesentlich detaillierter. Und außerdem wurden die sprachlich eben auch angepasst. Das heißt, da gab es auch nochmal einen weiteren Fortschritt. Und wir setzen uns natürlich auch dafür ein, dass es eine flächendeckende Beratungslandschaft gibt, beziehungsweise dass intergeschlechtliche Menschen einfach an eine Beratungsmöglichkeit kommen, die dann entsprechend auch fachlich fundiert ist, die auch ausgestattet ist mit finanziellen Ressourcen, um eben dann tatsächlich auch intergeschlechtlichen Menschen und ihren Eltern und weiteren Angehörigen zu ermöglichen, sich ja vorurteilsfrei über das Thema Intervarianten der Geschlechtsentwicklung zu informieren und dann eine bestmögliche Entscheidung zu treffen. Genau dafür bieten wir als Verein auch die Möglichkeit einer Peer-Beratung an, an die sich dann intergeschlechtliche Menschen und auch ihre Eltern wenden können, wenn sie Fragen zum Thema haben, wenn sie Fragen haben dazu, wie wächst man als intergeschlechtlicher Mensch eigentlich auf? Wie können wir unser Interkind bestmöglich unterstützen? Was können wir tun, damit unser Interkind beispielsweise es in der Schule leicht hat? Was können wir tun, wenn unser Interkind uns Fragen stellt? Wo finden wir Community-Anschluss? Ja, wie können wir das auch Oma und Opa sagen, dass unser Kind eine Variante der Geschlechtsentwicklung hat? Was müssen wir da beachten? Wie gehen wir damit um? Und all das sind so Fragen, die können super in der Peerberatung beantwortet werden. Peerberatung ist kostenlos für die Ratsuchenden und das ist tatsächlich auch ein wichtiger Teil unserer Arbeit, eben diese Unterstützung für erwachsene Interpersonen und für Eltern von Interkindern und für die Kinder natürlich auch selbst.
Wie bist du zu dieser Arbeit bei IMEF gekommen? Was motiviert dich beim Aktivismus?
Ich habe mich dazu entschieden, mich für die Rechte von intergeschlechtlichen Menschen einzusetzen, weil ich während meines eigenen Aufwachsens gemerkt habe, dass intergeschlechtliche Menschen in der Gesellschaft nicht vorkommen. Als ich in der Schule war, wurde einmal kurz während meiner Abi-Qualifikationsphase darüber gesprochen, dass es ja Menschen gibt, die nicht nur einen XX- oder XY-Chromosomensatz haben, sondern die auch einen XXY-Chromosomensatz haben können. Aber das waren 5 Minuten im Biologieunterricht und das reicht natürlich absolut nicht aus, um in der Gesellschaft ein breites und umfassendes Wissen über Intergeschlechtlichkeit zu verankern und eben dieses Nicht-Dasein, diese Unsichtbarkeit von Intergeschlechtlichkeit im Alltag und in der Gesellschaft haben dazu geführt, dass ich mich während meiner Pubertät und während meines Heranwachsens dann auch oft eben ja alleine gefühlt habe. Ich habe mich teilweise als Alien gefühlt, weil ich eben niemanden hatte, mit dem ich darüber reden konnte, dass ich anders bin als die anderen Mädchen in meiner Klasse. Und genau das möchte ich, dass sich das ändert, dass es allgemein bekannt ist, dass es Intermenschen gibt, dass sich die medizinischen Bedingungen für Intermenschen in Deutschland verbessern, dass es in der Schule Teil der Lehrpläne wird, dass über Intergeschlechtlichkeit gesprochen wird und zwar nicht nur im Biologieunterricht, sondern auch in anderen Unterrichtsfächern, in denen man das Thema wunderbar integrieren kann. So dass eben kein Interkind, was in einer Schule ist, das Gefühl hat, dass es in dieser Schule alleine ist, dass es niemanden hat zum Reden, sondern dass alle Interkinder in Schulen sich dazu entscheiden können, ja, offen mit ihrer Geschlechtlichkeit, offen mit ihrem Körper umzugehen, das KlassenkameradInnen gegenüber zu erwähnen, wenn sie das wollen, das ihren FreundInnen zu erzählen und eben auch die Möglichkeit haben, sich mit anderen Interkindern und Interjugendlichen auszutauschen. Das ist mir tatsächlich ein persönliches Anliegen, dass sich das ändert, weil einfach, das sind Zustände in Deutschland, das geht nicht, das muss sich ändern. Und das ist einer der Gründe, weshalb ich mich dazu entschieden habe, aktivistisch tätig zu werden. Und andere Gründe sind natürlich auch, wenn man in der Community ist und dann eben auch mitbekommt, welche Erfahrungen teilweise andere Mitglieder machen mussten oder mit welchen Sorgen oder auch Ängsten diese Menschen umgehen müssen, dann ist es natürlich auch nochmal ein weiterer Grund, sich zu engagieren, dass sich Situationen ändern und Dinge verbessern. Gerade stellt sich bei uns in der Community die Frage, okay, was passiert jetzt mit uns, wenn wir alt sind, wenn wir in ein Pflegeheim müssen? Wie können wir das gut für uns managen? Also ist gerade Inter im Alter ein sehr großes Thema, weil auch da stellt sich ja dann die Frage, okay, ist das Pflegepersonal informiert, gerade wenn es Bezugspflege oder um biografische Inhalte aus meinem Leben geht, werde ich da dann als Interperson wieder komisch angeguckt, wenn ich darüber rede, dass ich Inter bin, dass sich mein Chromosomensatz von meinem Aussehen unterscheidet? Kennen die sich aus? Muss ich da dann irgendwie wieder alles nochmal neu erklären? Oder ist es einfach so, dass ich in ein Pflegeheim gehen kann, sagen kann, ich bin Inter, ich habe die und die Bedarfe und dann sagt man, ja, okay, wir kennen uns aus, alles gut und wir schaffen das gemeinsam. Und dieses, wir schaffen das gemeinsam und es ist alles gut, das ist ein Zustand, den möchte ich gerne in Deutschland irgendwann erreichen. Und ja, das ist vielleicht ein utopisches Ziel, aber man muss auch ein bisschen an Utopien glauben, damit man ja auch noch Hoffnung für die Zukunft hat.
Bei den Utopien möchte ich gleich gerne weitermachen. Und zwar hat mich in letzter Zeit viel beschäftigt das Konzept von Queer Joy, also sozusagen in der Gesellschaft, die LSBTIQ einschränkt in der Freiheit und in der Gleichberechtigung und in der Leichtigkeit und in dieser Selbstverständlichkeit, die du auch gerade angesprochen hast, da sozusagen trotzdem Momente der Freude auch in der eigenen Identität zu finden. Und ich wollte dich fragen, was du für Momente von Queer Joy beziehungsweise für intergeschlechtliche Menschen fühlst oder ob das Ziel sozusagen erstmal wirklich dieses selbstverständliche Leben und diese Normalität sozusagen ist, also diese Anerkennung als Teil der Gesellschaft, die du auch eben schon angesprochen hast.
Für mich bedeutet Intersein natürlich, dass ich mich auch sehr oft über mein Intersein freuen kann, sei es, wenn ich mit anderen Interpersonen auf einem Community-Treffen bin und wir da gemeinsam lachen oder gemeinsam über irgendwelche Witze, uns irgendwelche Witze erzählen, die tatsächlich nur Interpersonen dann verstehen. Tatsächlich freue ich mich auch darüber, wenn ich eine Peer-Beratung hatte mit einer jungen Familie und die ja sich Hilfe gesucht haben, sich Unterstützung gesucht haben und ihr Kind auf seinem Weg dann bestmöglich begleiten wollen. Und dann freue ich mich, wenn ich eben diese Familie dann auf einem Community-Treffen wiedersehe und wir uns dann darüber austauschen, was im letzten Jahr passiert ist und wie sie irgendwie auch das Leben mit ihrem Kind gemeistert haben. Ich freue mich immer darüber, wenn ich mitkriege, dass es an einer Schule möglich ist, ein Kind als divers oder nicht eingetragen anzumelden, weil das bedeutet, dass es einen gesellschaftlichen Fortschritt gegeben hat. Ich freue mich super darüber, dass es in den vergangenen Jahren verschiedene empowernde Bücher und Filme zum Thema Inter gibt, in denen es nicht nur darum geht, welche Grausamkeiten Interpersonen passiert sind, sondern die eben auch eine positive Perspektive aufzeigen, die aufzeigen, wie intergeschlechtliche Menschen in der Gesellschaft anerkannt sind und dass eben sich diese Anerkennung nach und nach tatsächlich verbessert. Ja, dass es weniger Operationen gibt, dass es mehr und mehr dazu kommt, dass Intergeschlechtlichkeit anerkannt ist. Genau, ich freue mich auch über jede einzelne Progress Pride Flag, die ich so sehe, und insbesondere im Juni hat man da schon einige davon gesehen. Und ich finde, diese Flagge zeigt auch, dass Inter ein Teil der LGBTIQA+ Community ist.
Ja, genau dazu wollte ich dich auch fragen. Wir haben es am Anfang schon mal ganz kurz angerissen. Es gibt jetzt die Progress Pride Flag 2.0, wo eben Intergeschlechtlichkeit nochmal gehighlightet wird. Die Community benutzt aber auch seit Jahren eben verschiedene Abkürzungen, wo intergeschlechtliche Menschen auch mit vorkommen. Was hat die Community selbst, also wenn es überhaupt die Community gibt, es gibt verschiedene Communities, die alle unter der Progress Pride Flag zusammengefasst werden können. Was muss ich da auch intern noch tun und was muss ich da auch noch an Maßnahmen von Aufklärung und Sichtbarkeit tun? Und was gibt's da vielleicht auch für Gemeinsamkeiten und Unterschiede, was zum Beispiel sogenanntes Passing betrifft oder den Coming-out-Prozess?
Unter anderem tatsächlich sehr einfache Maßnahmen, nämlich wenn eine Veranstaltung für Inter offen ist, dann das mit hinschreiben. Wenn das queere Zentrum oder der queere Treff für Interpersonen offen ist, dann das nochmal erwähnen. Genau, einfach offen damit umgehen, dass man interinklusiv ist. Eventuell auch transparent machen, dass man mit Inter bisher nicht so viele Berührungspunkte hatte, aber offen für das Thema ist. Sich, wenn man dann auf eine Interperson trifft, und das betrifft jetzt vor allem Beratungsstellen, die sonst keinen Kontakt zu Interpersonen haben, dass sich dann eben diese Beratungsstellen vielleicht entweder nochmal fortbilden, wenn sie auch zu Inter beraten wollen, oder ganz einfach auf andere Community-Angebote hinweisen, dass sie quasi sagen, okay, wir sind halt eine Beratungsstelle für diese und diese Personen, und wenn ihr Beratung zu Inter sucht, dann wendet euch doch bitte an diese Organisation. Dadurch wird schon direkt klar, dass sie sich nicht zu Inter auskennen, aber sie sich schon mal mit dem Thema Inter auseinandergesetzt haben und eben ein anderes Angebot haben, auf das sie verweisen können, und das finde ich auch immer ganz gut. Es ist ja bei Interpersonen auch oft so, dass sie quasi, also dass sie nicht nur das I in dem Akronym abdecken, sondern zusätzlich noch lesbisch, schwul, bi oder auch trans sind. Dann kann es durchaus vorkommen, dass eine Person in der Community als lesbisch geoutet ist, aber eben noch nicht als inter geoutet ist. Genau, ist halt eben auch die Frage, warum hat sich diese Person bisher nicht geoutet? Vielleicht liegt es daran, ja, dass es halt nur ein sehr kleiner Teil ihrer Identität ist und dass eben ihre lesbische Identität mehr im Vordergrund steht. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass sie sich eben in dem Umfeld, in dem sie sich bewegt, nicht hundertprozentig sicher ist, ob sie sich als Interperson outen kann oder ob sie dann aus welchen Gründen auch immer ausgeschlossen wird. Und eben um diesen möglichen Ausschlussgedanken vorzubeugen, ist es eben wichtig, dass überall steht, dass auch Interpersonen willkommen sind, wenn sie willkommen sind. ja, ist es natürlich für Interpersonen immer extrem ausschließend, wenn es dann heißt, ja, nee, du, das hier ist ein Flinter-Only-Space und dann müssen sich Interpersonen wieder erst erklären. Und dann fühlt man sich natürlich nicht in diesen Räumen willkommen und schon gar nicht gesehen. Und dieses Nicht-Gesehen-Fühlen ist etwas, das, ja, das macht was mit einem, das schließt einen aus, das drängt einen dann zurück in diesen Schrank, aus dem man rausgekommen ist. Und genauso sollte es ja nicht funktionieren, sondern die Community sollte ja nach Möglichkeit für alle da sein. Zum Thema Coming Out finde ich schon wichtig zu erwähnen, dass es bei Interpersonen in der Regel so ist, dass sie das Coming Out von der anderen Seite erleben, nämlich dass ihnen gesagt wird, okay, du bist intergeschlechtlich beziehungsweise du hast eine Variante der Geschlechtsentwicklung. Das heißt, dieser Coming-out-Prozess mit dem, okay, ich bemerke, dass ich schwul bin oder dass ich trans bin, der findet so bei Interpersonen bezogen auf ihre Intergeschlechtlichkeit normalerweise nicht statt, sondern es wird einem gesagt, dass man einen intergeschlechtlichen Körper hat. Deshalb, ja, kann es auch einfach sein, dass dann quasi das andere Coming Out, also das Coming Out der Community gegenüber, nochmal anders verläuft, weil man eben, ja, das selber irgendwie anders mitgekriegt hat und das eben selber schon weiß, vielleicht sich selber da auch irgendwie nochmal andere Gedanken zugemacht hat. Also wenn man dann in einem Community Space ist und man sich der Community gegenüber oder dann den Leuten dort gegenüber als Inter outet, will man natürlich meistens nicht direkt seine gesamte Lebensgeschichte erzählen, sondern es ist dann natürlich gut, wenn das Umfeld entsprechend reagiert und sagt, ja, cool, schön, dass du da bist. Wir freuen uns, dass du hier bist. Wir finden es gut, dass du bei unserem Angebot mit dabei bist. Genau, dass man dann eben als Interperson nicht immer als der Erklärbär für alles mit dem Thema Inter zu tun hat, hergenommen wird, sondern ja, dass da dann tatsächlich ein bisschen darauf Rücksicht genommen wird und halt in Absprache mit der Person dann gefragt wird, was ist für dich okay, was möchtest du teilen, möchtest du darüber reden, möchtest du eher einen offeneren Umgang damit haben, dass du intergeschlechtlich bist, möchtest du es eher nicht so offen haben und genau, wie sollen wir mit dir umgehen? Wichtig ist natürlich auch, dass entsprechend Pronomen und Namen abgefragt werden, dass Rücksicht darauf genommen wird, wenn sich eine Interperson nur bestimmten Leuten gegenüber outen möchte, weil es ist ja schon auch ein sehr privates Thema und dass einfach darauf geachtet wird, dass tatsächlich die Grenzen der Person nicht überschritten werden.
Gibt's was aus unserem Gespräch, was du nochmal besonders betonen möchtest, nochmal was hinzufügen möchtest oder was du gerade als Schlusswort sozusagen anfügen möchtest?
Was ich auf jeden Fall noch erwähnen möchte, ist, dass IMEF ein Teil des Kompetenznetzwerks selbstverständlich Vielfalt ist, das sich zusammen mit dem BVT, also dem Bundesverband Trans, der Akademie Waldschlösschen und dem LSVD, also euch, dafür einsetzt, dass Homo- und Transfeindlichkeit in Deutschland abgebaut wird. Und wir sind sehr stolz und sehr glücklich darüber, dass wir ein Teil dieses Kompetenznetzwerks sein können und eben dadurch unsere wichtige Arbeit deutschlandweit auch gemeinsam fortführen können.
Im Zuge von Selbstverständlich Vielfalt sind ja auch mehrere Faktenpapiere nochmal zu Intergeschlechtlichkeit erschienen. Die werde ich auf jeden Fall nochmal in den Shownotes verlinken, die man dann auch zitieren kann, wenn man darüber schreiben möchte. Was sind aber auch konkrete Forderungen, die die intergeschlechtliche Community noch hat? Viele von den Papieren sind noch sehr aktuell. Manche, da fügen wir immer wieder auf unseren Webseiten Beiträgen ein Update ein, wenn sich endlich gesetzlich was getan hat. Und ich danke dir an der Stelle sehr für das Gespräch und die Zeit. Und wir als LSVD freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und schön, dass du dir Zeit für den Podcast genommen hast.
Danke nochmal an dich für die Einladung. Ich fand, es war ein sehr angenehmes Gespräch. Wir haben viele wichtige Themen besprochen. Weitere Informationen zu den Themen gibt's in den Faktenpapieren.
Und dann hören wir uns hoffentlich nächstes Mal wieder. bei Respekt, dem LSVD-Podcast.
Das war Respekt, der Podcast vom LSVD. Mehr vom Lesben- und Schwulenverband im Netz. lsvd.de